Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Karfreitag. Ich habe früher in meinem Leben nie Zugang bekommen zu diesem Geschehen. Der Tod Jesu war für mich eine offene Frage. Ich schaute mir Passionsfilme an und versuchte, das Unrecht zu fühlen. Jesus erschloss sich mir nicht. Warum musste er sterben? Warum er? Und was habe ich mit ihm zu tun? Keiner hatte mir erklärt, was es mit seinem Tod auf sich hatte. Bestenfalls, dass er mit allen mitfühlen kann, die leiden. Und dass der Gedanke daran vielleicht auch Kraft geben kann. War er einer, der viel zu früh gestorben ist? Einer, der unser Mitleid braucht? Ein Mensch, der zu gut war für diese Welt? Lange Zeit hielt sich, wie ihr wisst, der christliche Antisemitismus, der erzählte, die Juden haben ihn auf dem Gewissen, weil die Pharisäer damals ihn bei Pilatus angeklagt hatten. Das ist natürlich Blödsinn. Denn alle, die am Anfang an Jesus geglaubt haben, waren Juden. Die 12 Apostel, der 13. Paulus, die ersten Christen, waren alles Juden. Aber das greift zu kurz. Es ist nur das vordergründige Geschehen. Denn was hier vor sich ging, war von Anfang an der Plan Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er das eine Nötige tat, damit alle Menschen gerettet werden könnten für Zeit und Ewigkeit. Wir befinden uns also unter dem Kreuz heute, an diesem Karfreitag. Was passiert ist, wollen wir verstehen. Ich versuche es mit zwei Punkten. Erstens, Jesu Tod, unsere Rettung. Und zweitens, Jesu Tod, die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Hier hängt in der Tat also einer, der unschuldig ist. Ja, unbefleckt von Sünde, so sagt es die Heilige Schrift. Hier hängt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das war das Zeugnis von Johannes dem Täufer von Anfang an. Eine Mission also, die dieser Christus, dieser Messias zu erfüllen hatte. Und diese Mission ist eingewoben in die Geschichte des Volkes Israel, das über Jahrhunderte Erwartungen hatte. Die Erwartung, dass einmal der Messias kommen würde, einmal der das Volk endgültig befreit, das seine Wunden heilt und das die Würde von Gottes Volk wiederherstellen könnte. Und jetzt, wir stehen unter dem Kreuz und sind verwirrt, wie die Menschen damals vielleicht. Jesus sagte, dass er der König sei, der erwartete König, und es brachte ihm sein Todesurteil. Über ihm hängt ein Schild, das voller Ironie ist. Die führenden Priester waren nämlich außer sich vor Wut auf Pilatus, denn der glaubte genauso wenig wie sie, dass der König der Juden sei. Sie wollten nicht, dass er sich auf diese Weise über ihn lustig macht oder über sie lustig macht, über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber Pilatus rächt sich. Er rächt sich auf seine Weise an diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Ihr wollt, dass er gekreuzigt wird, hier habt ihr ihn und ich werde sagen, was ich will. Soweit es mich betrifft, ist er tatsächlich der König der Juden. Die einzige Art von König, die ihr verrückten Leute verdient. So mag er vielleicht gedacht haben. Was teilt uns hier Johannes vom Todesweg Jesu mit? Wir erinnern uns, dass Kaiphas, der hohe Priester, auch mehr gesagt hatte, als ihm bewusst war. Als er kaltherzig davon sprach, es ist besser, dass ein Mensch für das ganze Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Er war hoher Priester und Gott legte ihm prophetisch diese Worte in den Mund. Wir erinnern uns, dass Jesus von einigen Griechen angesprochen wurde und dass er in seiner Antwort auf ihre Frage gesagt hatte, wenn er von der Erde erhöht würde, Dann würde er alle Menschen zu sich ziehen. Auch das eine prophetische Schau auf das Kreuz. Oder Petrus, als er zu Jesus sagte, ich will mein Leben für dich lassen, erwiderte Jesus, dass es wohl eher andersherum sein würde. Und wenn wir all das zusammennehmen und uns unter das Kreuz stellen und auf das Schild sehen, was sehen wir? Zunächst, dass es in drei Hauptsprachen der damaligen Zeit verfasst wurde. Nämlich in Hebräisch, in Latein und Griechisch. Das heißt, damit konnte man sich in der gesamten damaligen Welt verständigen. Natürlich will Johannes damit mitteilen, dass Jesus jetzt als der Messias über die ganze Welt verkündigt wird. Das hatte er ja angekündigt. Das heißt, die Welt weiß im Augenblick nicht, dass sie zur Rettung aus ihrer verzweifelten Notlage tatsächlich diesen Messias braucht, den der eine Gott Israels verheißen hatte. Aber Johannes glaubte genau das. Und er will, dass wir genau das auch glauben. Deswegen ist das Evangelium für uns geschrieben. Der Messias Israels wird ja schlussendlich von einem Ende des Meeres zum anderen und vom einen Ende der Welt bis zur anderen herrschen. Alle Nationen werden ihm die Ehre geben. So heißt es im Psalm 72,8. Es soll herrschen oder er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Aber wie kann es sein, dass der Messias wie ein einfacher oder gewöhnlicher Krimineller hingerichtet wird? Nun, die Antwort des Johannes ist übereinstimmend mit allen Evangelisten und Schreibern des Neuen Testaments, unmissverständlich. Genau durch diese Hinrichtung soll es geschehen. Als König erfüllt er diese außergewöhnlichen biblischen Prophetien über den leidenden Gottesknecht, über den leidenden Gerechten, in dem die Leiden Israels ihren Höhepunkt haben sollten. Durch seine Mühsal wird der Tod und das Böse ausgelöscht und das Reich Gottes auf Erden geboren. Ein Geheimnis. Und doch vorausgesagt, durch ihn und seinen Tod geht das Gericht über die Welt. Der Karfreitag ist sozusagen die Stunde der Wahrheit für alle Welt, für den gesamten Erdkreis. Und wieder ist es so bezeichnend, in welchem übergreifenden Plan das eingewoben ist. Denn während im Tempel die unzähligen Passahlämmer geschlachtet werden und das große Hallel gesungen wird, das sind die Psalmen 113 bis 118, verendet am Kreuz das eine Lamm. Und woanders hätte der Messias dieses Opfer bringen können, als in dem Volk, das sich genauestens auskannte in allen Opfervorschriften. Unschuldig musste das Lamm sein. Jedes Lamm. Und damit erübrigt sich die Frage, er war ja so unschuldig. Ja, genau. Er war unschuldig. Und das ist der Grund. Die Typologie ist faszinierend. Auch dem Lamm soll kein Knochen gebrochen werden. Und Jesus wurde kein Knochen gebrochen, weil er schon tot war, verzichteten die Soldaten nämlich darauf, ihm die Knochen zu brechen. Und genauso wie das Passahlamm an die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter erinnert, so passiert hier nun ein für alle Mal Befreiung aus der Macht der Sünde, aus den Klauen des Teufels, aus der Angst vor dem Tod, den Jesus ein für alle Mal besiegt. Was hier geschieht, schafft nun weltweit ganz neue Bedingungen. Und was hier vollbracht wird und jetzt auch ist, ist die große, durch nicht mehr rückgängig zu machende Wende unserer Lage vor Gott. Also am Karfreitag geschieht ein für alle Mal eine Wende, ein Wendepunkt. Wir haben eine komplett neue Lage vor Gott. Und wohl dem, der sie ergreift. Wir dürfen sie ergreifen. Und es gehört zu den Merkmalen unserer menschlichen Blindheit und Verkehrtheit und Gottentfremdung, dass wir die Bedeutung der Frage, wie es zwischen Gott und uns steht, unterschätzen. Übergehen oder unterdrücken. Reden wir mal mit Menschen auf der Straße, reden wir mal mit Bekannten, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, reden wir mal, wieso, ich bin doch, was ist denn mit mir falsch? Da ist doch alles in Ordnung. Wir denken, hier braucht es doch nichts zu bereinigen oder hier muss doch nichts geheiligt oder vollbracht werden. Gott weiß es besser. Wir haben ihn nicht geliebt. Wir haben ihm nicht gedankt. Wir haben nicht seine Gebote gehalten, weil es einfach in uns ist. Die Macht der Sünde, das, was uns eben trennt von ihm. Wir haben ihn nicht geliebt, aber er hat uns geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt. Eine unter den Christen sehr bekannte biblische Prophetie war der Psalm 22. Laut Matthäus und Markus war es der Psalm, aus dem Jesus im größten Augenblick seines Schmerzes zitiert hatte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im weiteren Verlauf dieser schrecklichen Litanei des Leidens beschreibt der Psalm unter vielen Schrecken den Augenblick, in dem der Leidende nackt ausgezogen wird und zusätzliche Schmach erleidet und mit ansehen muss, wie die Menschen um seine Kleider, die Soldaten um seine Kleider losen. Für Johannes ist klar, er ist der gerechte Leidende. Er ist der wahre König. Er ist der eine, durch dessen schmachvollen Tod die Last der Sünde der ganzen Welt getragen wird. Der König der Juden ist Gottes auserwählter Stellvertreter, der die Welt nicht bloß regiert, sondern rettet. Das ist die Botschaft. Im Sohn steht jetzt der Vater vor uns. Und demselben Sohn, der unser Fürsprecher ist, kommen wir zum Vater. Nun, wir wissen das. Die meisten, die hier sind, wissen das. Aber vielleicht bist du heute hier und weißt es nicht. Und du hörst zum ersten Mal so richtig oder dir geht ein Licht auf. Ich darf zu Gott, er liebt mich, er hat neue Bedingungen für mich geschaffen. Das ist eine ganz neue Freiheit, dass Gott uns so geliebt hat und seitdem er für uns ist, kann uns niemand das mehr streitig machen. Es ist ein Grund zu danken und zu loben, immer wieder uns dessen zu vergewissern, was du für mich getan hast, für uns. Und was es bedeutet, dass wir Christen sind. Und dass wir diese Botschaft auf keinen Fall für uns behalten. Denn dieses schöne Bild, das der Armin hergezaubert hat, macht es so deutlich, welche Auswirkungen dieses Kreuz für den ganzen Erdkreis bedeutet. Zweitens, durch den Tod offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Jesu Mutter begegnen wir hier im Evangelium zum zweiten Mal, also hier im Johannesevangelium. Am Anfang, wenn ihr euch erinnert, in Kapitel 2, da drängt sie ihren Sohn, das Weinwunder zu machen. Aber Jesus sagte, es ist nicht meine Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber sie wusste, dass die Menschen am besten das tun sollten, was er ihnen sagte. Und jetzt versteht sie nicht, jetzt unter dem Kreuz versteht sie nicht, dass seine Zeit gekommen ist. Dass dies der Punkt war, zu dem alles geführt hat, seine Berufung. Das Wasser des menschlichen Lebens, den reichhaltigen Wein der Liebe Gottes, oder es zu verwandeln sozusagen, das Wasser der Menschen zu verwandeln in den Wein Gottes und ihn auszuteilen. Wahrscheinlich hat Maria dann nach der Auferstehung es sofort verstanden. Aber die Geschichte von Wasser und Wein kommt noch mal vor hier. Hier ist nämlich Jesus und dann heißt es von ihm, ich habe Durst. Und sie geben ihm einen minderwertigen, sauren Fusel, den die Soldaten verwendet haben. Jesus gab uns jedoch den besten Wein, der so gut war, dass es den Leuten sofort auffiel. Und damit öffnen sich zwei weitere Fenster für die Lichtstrahlen, die Johannes auf diese einfache und traurige Geschichte von Jesu Tod fallen lässt. Oft hatte Jesus über Wasser gesprochen. Das Zeichen in Johannes 2 hat gesagt, Wasser zu Wein. Das lebendige Wasser im Gespräch mit der Samariterin am Brunnen. Ich kann dir Wasser geben und du wirst keinen Durst mehr haben. Kapitel 6. Nochmal. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Kapitel 7, er spricht vom lebendigen Wasser beim Laubhüttenfest, das zur inneren Quelle wird für jeden, der glaubt. Ströme lebendigen Wassers. Wieso ist Jesus jetzt durstig? Hat die Quelle lebendigen Wassers versagt? War der Wein ausgegangen? Wieso sagt er das? Jesus wusste genau oder musste genau das tun und nur er konnte es tun. Er musste an den Ort gehen, wo jeder Mensch sich befindet. Jeder Mensch auf dieser Welt. An den Ort des Durstes nämlich. An den Ort der Scham und des Todes. Auch das ist eine Erfüllung der Schrift. Im Psalm 69, 22 heißt es, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Das ist seine Herrlichkeit und Freude. Die Verwandlung von Wasser zu Wein war das erste Zeichen. Jetzt folgt mir nach in den Wundern und den Zeichen, die Jesus tut. Und das erste Zeichen, schreibt Johannes, in dem Gott seine Herrlichkeit offenbart hat. Das zweite war die Heilung des Sohnes des Edelmanns von Kapernaum. Und von da an überlässt es Johannes uns, weiterzuzählen, welche Zeichen folgen. Drittens wäre die Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda. Viertens die Vermehrung der Brote und Fische. Fünftens die Heilung des Blindgeborenen, auch ein Zeichen des Messias. Kein Mensch hat bisher den Blinden die Augen aufgetan. Und sechstens die Auferweckung des Lazarus. Und jetzt wäre es doch komisch, bei 6 aufzuhören. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn immer ist die Zahl 7 die Zahl oder das Symbol der Vollendung. 7 Wunder für die Vollendung der neuen Schöpfung. Oder 7, ja, ist eigentlich unausweichlich. Weil was hier Jesus tut mit dem Kreuzestod und dann der Auferstehung ist, die neue Schöpfung auszurufen. Und nun sind wir hier am Fuße des Kreuzes. Johannes hat in seinem Evangelium durchgängig gesagt, wenn Jesus erhöht werden wird, das wird der Augenblick sein, an dem Gott seine Herrlichkeit zeigen wird. In vollendeter Kraft wird sie erstrahlen. Die Zeichen sind Situationen, die Gottes Herrlichkeit offenbaren. Und so scheint es auf der Hand zu liegen, dass für Johannes die Kreuzigung das 7. Zeichen darstellt. Als er gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Es ist vollendet. Jesus hat das Werk vollendet, das ihm sein Vater gegeben hat, das es ausführt. Er hat die Seinen, die in der Welt waren, bis zum Schluss geliebt. Er hat die Aufgabe vollständig erfüllt. Und das griechische Wort für vollbracht wird sozusagen auf eine Rechnung geschrieben, nachdem bezahlt worden ist. Die Rechnung ist beglichen. Der Preis bezahlt. Und auf dieses vollendete Werk kann jetzt jeder sein Leben bauen. Und das sollen wir hören. Das ist die gute Nachricht des Karfreitags. Es ist alles beglichen. Gott offenbart seine Herrlichkeit und es erschließt sich jedem Glaubenden. Und ich lade uns ein, heute neu das zu ergreifen. Und wir wollen auch heute wieder das Abendmahl miteinander feiern, indem Gott uns beschenkt, wenn wir zusammenkommen, indem Jesus sich uns austeilt, uns zu essen und zu trinken gibt und uns seine Herrlichkeit offenbaren möchte. Und Vater, darum bitte ich dich jetzt, heute in diesem Gottesdienst, dass du uns die Augen neu öffnest für das Wunder des Karfreitags, für das Wunder der Erlösung und der Rettung. Herr, dass du uns neu offenbarst, die Geschichte oder wie wir stehen vor dir als Menschen in dieser Verlorenheit, in der diese Welt sich befindet und dass du sie nicht in der Verlorenheit gelassen hast, sondern alles getan hast, dass jeder Mensch auf dieser Welt gerettet werden kann. Rühr uns an, Herr, dass wir es glauben für uns, dass wir erkennen, was du für uns getan hast, und dass so wie du dein Leben für uns gegeben hast, wir bereit sind, auch unser Leben dir zu geben. Dass wir beten können, Herr, mach mit uns, was dir gefällt. Veränder uns so, wie du uns haben willst. Und mach uns zu Botschaftern dieser wunderbaren Nachricht. Denn du hast gesagt, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Begegne du uns an diesem Tag. Zeig uns, deine Herrlichkeit. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.